einen gesegneten Sabbat, auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Und gestern habe ich gerade der Renate geschrieben, habe sie gefragt oder gebeten, mal zu schauen, wann ich denn das letzte Mal hier war. Und dann schreibt sie mir zurück, genau vor einem Jahr. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also bei mir ist es momentan, das ist mir fast schon unheimlich, wie schnell die Tage fliegen. Also du siehst Montag, Freitag, Wochenende durch, wieder Montag, Wahnsinn. Das heißt aber nichts anderes als, die Wiederkunft naht. Die Zeit rast und wir haben nicht ewig Zeit, uns zu entscheiden. Eines Tages wird die Tür zugemacht. Und dann werden viele, wie es der Prophet Amos sagt, in Kapitel 8, Vers 11, werden viele beginnen zu suchen nach dem Wort Gottes. Sie werden Gott suchen wollen. Aber die Schrift sagt uns, sucht den Herrn, solange er noch zu finden ist. Denn es kommt die Zeit, da wird er nicht mehr zu finden sein. Möge Gott uns dabei gnädig sein. Wir leben in Zeiten, ich glaube, das ist an keinem von uns vorübergegangen, vor allem die letzten 3 Jahre, Zeiten, die extrem aufregend sind, extreme Spannung in sich haben und extrem große Fragezeichen aufwerfen. Wie wird es weitergehen? Was wird noch kommen? Wir wissen durch die Schrift, wie es weitergehen wird. Wir wissen, was kommen wird. Die Einzelheiten sind gar nicht so wichtig. Wer was genau wann macht, wir wissen, aber den großen Fahrplan kennen wir und wir wissen, wie es in der Endzeit aussehen wird. Und die Endzeit ist kein Pappenstiel, wo wir sagen können, aha, solche Zeiten waren schon immer. Nein, die Bibel sagt, es wird eine Zeit sein, der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist und auch nie wieder kommen wird. Und auf diese Zeit, dieser Zeit können wir nur vorbereitet begegnen, weil wenn wir unvorbereitet in diese Zeit hineinrutschen, dann wird automatisch etwas passieren. Wir werden Gott den Rücken zukehren und uns der Welt zuwenden. Weil wenn es um alles geht in deinem Leben, nicht um ein paar Schuhe oder um ein Auto, es geht um deine Existenz, dann ist jeder Mensch gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen, ihr Lieben, fordert uns die Schrift auf, wie es auch in der Lektion heute erwähnt wurde, heute, wenn ihr meine Stimme hört. Wie viele Leute denken, es gibt so viele Menschen, es ist unglaublich, ich habe das wirklich erlebt, so viele Menschen, die glauben, also die nehmen das Beispiel vom Schächer am Kreuz. Das ist Spekulation. Das ist, ich kann jetzt leben, wie ich will. Wenn es soweit ist, wenn alles richtig zusammenbricht, dann gehe ich zu Jesus. Was ist, wenn du dann nicht mehr gehen kannst? Wenn deine Tür sich zugemacht hat. Heute, sagt die Bibel, denn wir können mit unserer Lösung nicht spielen und nicht berechnen. Das ist keine Berechnung. Das ist eine Aufforderung Gottes, weil es ist todernst. Und jetzt stellt sich eine Frage. Was ist denn in dieser Zeit, in der wir heute leben, wirklich wichtig? Und als Adventisten sind wir mit einem Begriff sehr vertraut, der Begriff gegenwärtige Wahrheit. Nun, gut, gegenwärtige Wahrheit haben wir alle schon gehört. Oder gibt es jemanden, der das noch nie gehört hat? Gegenwärtige Wahrheit, und wir haben das nicht nur gehört, wir verwenden diesen Begriff auch immer wieder. Aber was heißt eigentlich gegenwärtige Wahrheit wirklich? Was bedeutet das konkret? Ich denke, wir können es vielleicht mit einem kleinen Beispiel so ein bisschen illustrieren, was gegenwärtige Wahrheit heißt. Wenn du ein Auto hast, die meisten von uns fahren ja Auto oder haben ein Auto, du fährst mit dem Auto und plötzlich bleibt dein Auto stehen. Ne? Dann schaust du, was ist los, und siehst plötzlich, der Tank ist leer. Gut. Wenn der Tank leer ist, das Auto bleibt stehen, klar, ohne Benzin fährt es nicht weiter. Jetzt ist die Frage, was brauchst du jetzt? Was zählt jetzt wirklich in diesem Moment, damit du wieder fahren kannst? Treibstoff, genau. Das heißt, für diesen Moment, das, was jetzt wirklich zählt und wichtig ist, ist, dass du Treibstoff hast. Ganz einfach. Gut, aber jetzt Folgendes. Ein Auto besteht ja aus mehreren Komponenten. Du hast ja nicht nur einen Benzintank oder einen Treibstofftank, du hast ja ein Getriebe, du hast eine Kupplung, du hast Zündkerzen, du hast alles Mögliche im Auto. Damit ein Auto funktioniert, muss auch alles da sein im Auto. Das heißt, wer von uns könnte sagen, ich brauche kein Getriebe in meinem Auto, ich brauche auch keine Zündkerzen, das kannst du ja probieren. Schmeiß mal die Zündkerzen raus, dann wollen wir mal gucken, wie weit du noch fährst. Ja? Also es funktioniert nicht ohne. Das heißt, das Auto als Ganzes ist wichtig, dass alle Einzelteile vorhanden sind, damit es funktioniert. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel als Ganzes ist wichtig. Wir können nicht sagen, das und das vom Paulus und das vom Jakobus, ja, das gefällt mir nicht, brauche ich nicht. Weil dann funktioniert es nicht mehr. Wir haben dann etwas Elementares verworfen, genauso wie wenn du aus deinem Auto Teile rausschmeißt und du erwartest, dass es noch fährt. Es wird nicht mehr fahren. Genauso wenig werden wir vorankommen, wenn wir aus der Bibel selektieren, herauspicken, was uns nicht gefällt und wegschmeißen. Aber, ihr Lieben, was bedeutet gegenwärtige Wahrheit konkret? Wenn du jetzt mit deinem Auto stehen geblieben bist, weil der Tank leer ist, dann brauchst du jetzt Treibstoff, damit du weiterkommst. Und das ist jetzt ganz besonders wichtig. Das ist das, was wir gegenwärtig als wichtig betrachten oder gegenwärtig als wahr. Das hat eine besondere Gewichtung, eine besondere Bedeutung für diesen Augenblick. Das heißt aber nicht, dass der Rest unbedeutsam ist am Auto. Der Rest muss genauso funktionieren, sonst geht's nicht weiter. Aber für diesen Moment ist diese Sache ganz wichtig. Und das ist auch mit der Bibel so, ihr Lieben, mit der Wahrheit, mit der Heiligen Schrift. Es gibt bestimmte Momente, in denen eine bestimmte Wahrheit ganz wichtig ist, damit es weitergehen kann, weil sonst bleibst du stehen. Und die Frage ist, was ist jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wirklich wichtig? Ich sehe immer mehr, wie Menschen, ich möchte nicht sagen, an den Rand der Verzweiflung kommen, aber das wird noch kommen. Aber sie sind schon kurz davor. Menschen, die in den letzten Jahren nicht mehr wussten, wohin. Die so unter Druck geraten sind, die nicht mehr wussten, werden sie ihren Job morgen noch haben, die nicht wussten, werden sie ihre Miete oder ihr Haus noch abbezahlen können, die so viele Fragen hatten und dieser Druck, das was in den letzten drei Jahren aufgebaut wurde, ja, das ging an keinem vorbei. Das hat jeden Menschen durch die Bank durch, weltweit getroffen und jeder musste eine Entscheidung treffen. Und wir wissen, dass der Druck am Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu immens hoch sein wird. Der Druck ganz besonders auf die, die das Mahlzeichen des Tieres nicht haben. Auf die wird der Druck richtig erhöht. Die letzten drei Jahre waren eine interessante Testphase, damit wir mal sehen, wenn Druck auf uns ausgeübt wird, wie reagieren wir. Das ist interessant. Also Gott wirft uns nicht ins kalte Wasser. Er führt uns Schritt für Schritt und er zeigt uns auch und will uns immer wieder demonstrieren. Schaut mal, was ich euch gesagt habe durch die Schrift und durch Ellen White. Es kommt. Seht, macht die Augen auf. Und es wird nicht besser. Denn wenn die Wehen erst eingesetzt haben, ist es vorbei mit der Ruhe. Denn dann wissen wir, es kommt in immer kleineren Abständen und immer stärker, bis es vorbei ist. Und wir leben in dieser Zeit, die Wehen haben eingesetzt. Und jetzt stellen wir uns die Frage, und die viele Menschen, die wissen einfach nicht mehr, sie sehen, wie sich eine finstere Wolke über ihr ganzes Leben ausbreitet und sie stellen sich tausend Fragen. Wie geht es weiter? Bekomme ich überhaupt noch Rente? Werde ich mein Haus bezahlen können? Tausende von Fragen, die Menschen haben. Sie sind ernsthaft besorgt um ihre Zukunft. Und in diesem Wirrwarr, in dieser Finsternis, in diesem Nebel, taucht plötzlich ein kleiner Prophet auf. Ein Prophet, den wir zwar alle kennen, aber wahrscheinlich kaum Notiz gemacht haben von ihm, der Prophet Habakuk. Dieser Prophet hat uns etwas zu sagen. Und zwar etwas, was wir alle kennen, aber wahrscheinlich nicht von ihm, sondern von Paulus. Aber Paulus zitiert ja nur ihn. Und Paulus hat diesen Text oder diesen Satz hat er verwendet in einem bestimmten Sinne. Und dieser Satz hat auch noch eine bestimmte Relevanz für etwas, was vor 500 Jahren, gut 500 Jahren passiert ist. Was ist denn vor gut 500 Jahren passiert? Die große Reformation. Die große Reformation. Wir schauen mal, was Habakuk in Kapitel 2 sagt. Habakuk Kapitel 2 und dort Vers 4. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So, jetzt haben wir den Text gelesen. Ich bin mir sicher, dass es niemanden hier gibt, der ihn nicht kennt. Das ist ja einer der bekanntesten Texte der Bibel. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist auch das, was Paulus immer wieder erwähnt. Und Luther greift es auf und Luther hat ja genau das erkannt und deswegen ging ja die Reformation los. Deswegen, das war so ein Startpunkt, das Feuer der Reformation begann zu brennen und zu lodern und brannte alles Böse nieder. Es war wirklich eine riesengewaltige Sache, die Gott hier ins Rollen gebracht hat, aufgrund eines einzigen Satzes, einer Erkenntnis, die Martin Luther hatte. Ihr wisst ja, Martin Luther war ein sich selbst quälender Mönch, ja, der irgendwann mal erkannt hat, Menscheskinde, wo führt das hin? Das bringt ja nichts. Irgendwie, es muss da mehr geben, das kann es nicht sein. Er war nicht zufrieden mit dem, was er tut und er erkennt, der Gerechte wird durch sein Glauben leben. Nicht durch das, was ihm auferlegt wird und die ganzen, wie man sich kasteien muss und auf den Knien 10-mal die Treppen am Vatikan hoch und runter und was auch immer, sondern nein, das hat alles überhaupt keine Relevanz. Der Glaube an Christus, die Verbindung, die Wurzel, verwurzelt mit Christus, das ist das, was zählt. Und als er das erkannt hat, ihr Lieben, da ist die Bombe geplatzt. Da ging's los. Und Gott hat ihm sein ganzes Heer, ganzes himmlische Heer zur Verfügung gestellt. Und wir wissen, dass wir heute Erben der Reformation sind. Aber jetzt kommt die wichtigere Frage. Hier sagt uns die Schrift, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Was heißt das? Ihr wisst doch, wie das ist. Wir kennen Texte aus der Schrift. Es gibt Leute unter uns, die kennen tausende von Texten auswendig. Die wissen, wo die stehen, wer sie gesagt hat, in welchem Zusammenhang und Kontext sogar. Alles perfekt. Aber was nützt mir ein Text, wenn ich dessen Anwendung nicht verstehe im Leben? Das ist der entscheidende Punkt. Das, was Gott uns sagt, sagt er uns nicht, damit er uns eine gute Nachtgeschichte erzählt abends, bevor wir ins Bett gehen, sondern damit er unser Leben dadurch verändert. Wenn wir das anwenden, dann ist es der Heilige Geist, der dadurch in uns wirkt und uns zum Menschen macht, nach Gottes Wohlgefallen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was heißt ganz konkret, durch den Glauben zu leben. Ganz praktisch. Und die Bibel schweigt darüber nicht. Egal, was die Bibel uns sagt, sie zeigt uns immer in der Praxis, wie das funktioniert. Und das ist das Gute. Die Bibel ist die beste Anleitung, die es gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Und hier gehen wir mal über zu einem Beispiel aus der Schrift, welches wir aus dem Buch 1. Könige Kapitel 17 kennen. Ja. 1. Könige Kapitel 17. Ja, und da haben wir diese Geschichte, wo eine Dürre im Land ist, eine große Not, es regnet nicht mehr, der Elia sagt dem Ahab, 3,5 Jahre lang wird der Himmel verschlossen werden, es wird kein Tropfen fallen. Aufgrund dessen, Elia war ja, wie wir bekanntlicherweise wissen, nicht besonders beliebt bei Ahab und Isebel. Und was tut er dann? Natürlich, er muss fliehen. Gott zeigt ihm, geh, flieh. Und Gott zeigt ihm, wohin soll. Zuerst geht er an den Bach Krit. An diesem Bach wird er versorgt. Er hat erstmal Wasser und er bekommt von den Raben zu essen. Gott sorgt für ihn. Als aber das Wasser weg war, der Bach ausgetrocknet ist, ist Gott mit seinem Latein ja nicht am Ende und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Gott gehen die Lösungen nie aus. Da brauchen wir keine Angst haben. Uns gehen sie manchmal aus und wir verzweifeln, anstatt in dem Moment an den uns zu wenden, der für alles immer eine Lösung hat, verzweifeln Menschen manchmal lieber. Ich habe den Eindruck, das ist wie so ein Hobby. Anstatt dass wir wirklich die Quelle anzapfen, die ohne Ende Kraft und Ressourcen hat, laufen wir manchmal in eine Sackgasse und fangen an, deprimiert zu werden. Gott sagt ihm, Elia, geh weiter, geh diesen Weg. Und Elia geht und geht und auf einmal kommt er und sieht, dort ist eine Frau, die sammelt Holz. Er schaut sich die Frau an und dann nach einer Weile stellt er die Frage, was machst du da? Und die Frau sagt, na, ich sammle ein bisschen Holz, dann gehe ich rein, um ein Feuer zu machen und dann nehme ich noch mein letztes Mehl, was ich habe, eine Handvoll und eine Handvoll Öl und damit mache ich ein Brot. Dann werden mein Sohn und ich essen und dann sterben. Was für eine Perspektive. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal in diese Lage versucht haben, hineinzuversetzen. Wir haben ja im Leben Pläne und Ziele und Perspektiven. Ja? Die meisten von uns, bin ich mir sicher, haben schon geplant, wo es dieses Jahr in Urlaub hingeht, vielleicht sogar schon nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Wir haben Pläne, die wir auf langfristig gemacht haben. Wir wissen, was wir vorhaben, wann was realisiert werden kann. Die Pläne oder die Ziele dieser Frau, auf wie lange gingen die hinaus? 1, 2, 3 Tage? Fertig, das letzte Essen. Solange es noch hebt und dann werden wir sterben. Das war die Perspektive, die vor ihr lag. Und Gott weiß das. Und er schickt Elia hin. Und Elia schaut sich das an und sagt dann, nachdem sie ihm das erzählt, sagt Elia, man könnte fast schon meinen, wenn wir nicht wüssten, wer Elia ist und mit welchem Auftrag er hierher kommt, wenn man das alles mal kurz ausblendet, könnte man sich fast schon fragen, Elia, also sowas macht man nicht, das ist taktlos. Was macht er? Er fragt eine Frau mit einem Kind, er will ihr das letzte Brot nehmen. Er sagt, gib doch mir zuerst. Wenn man, wie ich schon sagte, wenn wir das alles ausblenden, was hier relevant ist, könnte man fast meinen, was ist das für eine Bitte einer Frau, die ein Kind hat, das letzte Brot zu nehmen. Aber nein, ihr Lieben, das war nicht so. Denn Gott hatte einen Plan. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Elia sagt ihr in Vers 13, wir sind in Kapitel 17, Vers 13, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Ihr Lieben, wir werden jetzt drei Schritte sehen, die auf dieser Ebene elementar sind. Die sind lebenswichtig, sie sind überlebenswichtig. Drei Schritte, damit wir verstehen, was es bedeutet, wirklich durch den Glauben zu leben. Schritt 1. Der Elia sagt etwas, was sie tun soll. Okay? Das heißt, es ist eine Anweisung von Gott. Schritt 1. So. Danach, in Vers 14, geht's weiter. Da sagt Elia, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Schritt 2. Der erste Schritt, Gott sagt, was du tun sollst. Der zweite Schritt, als Folge dessen, wenn du das tust, was wird das sein und was wird kommen? Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug auch nicht. Das heißt, zuerst die Voraussetzung, die Bedingung, dann die Verheißung, was daraus erfolgt, wenn du es tust. Und jetzt kommt der Schritt 3 und das ist der wichtigste, ihr Lieben. Dieser Schritt ist genau der Schritt, den wir am meisten versäumen, warum es nicht funktioniert. In vielen Bereichen unseres Lebens. Schaut her. Jetzt kommt der Schlüssel in Vers 15. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Merkt ihr, das ist hier Vollkommenheit pur. Mach, wenn du machst, wirst du Segen empfangen. Und jetzt bist du am Zug. Das ist das, was Gott uns gibt. Hier die Anweisung, hier der Segen daraus, der daraus resultierende Segen. Jetzt kann Gott nichts mehr tun. Er hat alles getan für dich. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Was hat denn die Witwe gemacht? Wir wissen, dass auch Jesus über diese Witwe spricht. Er erwähnt sie in den Evangelien und sagt, dass sie eine gläubige Frau war. Eine Frau, die Gott kannte. Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es gab viele in den umgebenden Ländern, heidnische Menschen, die den wahren Gott kannten. Ja, auch wie der Jethro, der Schwiegervater von Mose und so weiter. Es gab immer wieder Leute, wo man erstaunlich feststellen musste, die kennen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und sie tun sogar das, was er sagt, weil sie ihn sehr schätzen und als Gott angenommen haben. Und hier auch diese Witwe von Zarpath. Und der Schlüssel liegt hier in Vers 15. Jetzt meine Frage. Hatte die Witwe danach genug zu essen? Für wie lange? Bis alles wieder normal wurde. Hat Gott für sie gesorgt. Was ist jetzt das Entscheidende daran gewesen? Was ist jetzt das Entscheidende an diesem Ganzen gewesen, damit sie das auch hat bis zum Ende, so wie es verheißen wurde? Gehorsam, ja. Vertrauen, Gehorsam, das sind, ja, richtig, bitte? Genau, das ist der Punkt. viele Menschen glauben, wir Adventisten ganz besonders, wir glauben ganz genau jedes Wort, was Gott in der Schrift sagt und viele andere Christen auch. Aber wenn jetzt Gott sagt, so, das ist Schritt 1, dass du glaubst, das ist die Voraussetzung. Jetzt zeig mir, wie glaubst du? Und dann sagt uns Gott, tu das oder tu das. So, wie können wir jetzt Gott beweisen, dass wir glauben, dass das, was wir eigentlich mit unseren Lippen bekannt haben, auch wirklich in unserem Herzen ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, indem wir das, was er gesagt hat, tun. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Und das ist der rote Faden in der Bibel, ihr Lieben. Viele Christen da draußen glauben theoretisch. Aber wenn es um die Praxis geht, ist der Glaube vorbei. Dann wollen wir nichts mehr davon wissen. Oh, das kannst du doch nicht machen. Jetzt überleg mal, wenn ich das und das und das, was das für Folgen hat und wie mein Nachbar schaut und wie dies und was die über mich denken oder was hier passieren wird. Wir haben 1000 Argumente, damit wir etwas nicht tun, was Gott gesagt hat, weil es ja nicht logisch klingt. Oder ist es logisch? Ist es logisch, wenn du dein letztes Brot jemandem gibst, dass du aufgrund dessen nachher mehr Brot hast? Was ist daran logisch? Das ist doch keine Logik. Wenn ich das letzte gebe, ist nichts mehr da. Und Gott sagt, nein, es wird da sein. Es wird für immer da sein. Du wirst keinen Mangel leiden. Und hier, ihr Lieben, das ist genau der Punkt, wo wir oft scheitern. Wo wir glauben von Herzen, aber dann kommt der Moment, wo wir das, was wir glauben, was Gott uns sagt, auch in die Praxis umsetzen müssen, den Schritt des Glaubens auch gehen müssen, praktisch. Und da kommt die Blockade in uns. Und wir haben vor den ganzen Folgen, den Konsequenzen, was daraus entstehen könnte, viel mehr Angst, als dass wir Gott vertrauen. Die Zeit, wie ich vorher erwähnt habe, in der wir leben, ist alles andere als lustig. Im Moment, gerade in diesem Moment, in dieser Sekunde, wo wir hier sitzen, scheint alles gut. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Was begonnen hat, wird vollendet. Es gibt einen Plan Satans, und der geht akribisch genau vorwärts, und Gott hat uns den Plan Satans entlarvt und hat gesagt, passt auf am Ende, was passieren wird. Passt auf, wie er euch täuschen will. Passt auf, wie er euch unter Druck setzt. Passt auf, wie er das und das machen wird. Es wird alles kommen und ihr werdet es nicht schaffen, es sei denn, ich bin verwurzelt in euch und ihr in mir. Die Witwe erlebt einen immens großen Segen. Und das Ganze aus einem einzigen Grund. Sie hat nicht nur theoretisch, sie hat praktisch geglaubt. Und das ist ein Unterschied. Und ihr Lieben, das ist das, was ja auch wir jetzt brauchen in dieser Zeit, in der wir leben. Wir kennen die Schrift, wir kennen so vieles, aber es wird immer enger. Und die Frage ist, Ellen White beschreibt das auch und sagt, wir brauchen alle eine echte, tiefe Erfahrung mit Gott. Ich muss ihn kennen, ich muss ihn kennengelernt haben. Kennen tue ich ihn nur durch eine Beziehung und den daraus resultierenden Erfahrungen, die ich mit ihm mache. Dann weiß ich, mein Gott lebt. Dann weiß ich habe einen Gott, der mich nicht vergessen hat und der auch nicht zu schwach ist, mir aus der schlimmsten Lage rauszuhelfen, wenn er nur ein Wort spricht. Das alles nützt nichts, wenn ich es nur in der Theorie weiß. Wenn ich aber erlebt habe, dass dieser Gott lebendig ist und mich im Leben geführt hat und mich genau an den Stellen, wo ich verzweifelt war, wieder aufgebaut hat, wieder rausgeholt hat, dann habe ich das geschafft, was sich Gott wünscht und wonach er sich sehnt. Denn wir werden es jetzt in den Tagen, die vor uns stehen, dringend brauchen, ihr Lieben. Die Witwe glaubte, sie bezeugte ihr Glauben durch die Tat, durch das Handeln, und im Resultat steht der Segen. Wir haben noch viele Beispiele in der Bibel, die uns das sehr deutlich zeigen. Da kommt dieser Petrus vom Fischen. Und der ist total kaputt. Der ist wirklich, der hat die ganze Nacht durchgefischt und der konnte nicht mehr. Ja? Netz auswerfen, wieder ziehen, nichts drin, weiter mit dem Boot fahren, nächste Stelle, guckt, nichts drin, weiter mit dem Boot, nächste. Die ganze Nacht gearbeitet. Er kommt müde zurück, als es morgen ist. Er wäscht sein Netz und möchte nach Hause gehen, möchte sich ausruhen, muss schlafen. Und ihr wisst ja, Petrus war ja kein Hobbyangler. Das war sein Einkommen. Und wenn da mal nichts kommt an einem Tag, plötzlich kein Tageslohn mehr da ist, ja, sieht's eng aus. Und Jesus läuft gerade in diesem Augenblick an ihm vorbei. Was machst du da, Petrus? Na, was soll ich machen? Ich wasch mein Netz, leg's zusammen, dann gehe ich heim, muss schlafen, ich bin müde. Nein, Petrus, sagt Jesus, nein, nimm dein Netz, breite es wieder aus, fahr jetzt, steig ins Boot und fahr nochmal raus. Ihr Lieben, merkt ihr etwas? Genauso bei der Witwe wie auch hier. Die Dinge, die Gott von uns verlangt, die klingen etwas seltsam und merkwürdig. Die Witwe soll ihr letztes Brot hergeben? Das ist seltsam. Das ist unlogisch. Sie hat doch einen Sohn, ein kleines Kind. Ich weiß nicht, wie alt das Kind war, aber sie hat ein Kind und soll jetzt das weggeben einem fremden Mann? Der Petrus, der die ganze Nacht geangelt hat und nachts nichts gefangen hat, soll jetzt tagsüber, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ist, dass man fängt, wenn man nachts nichts, soll jetzt und auch so übermüdet wie er ist, nochmal ins Boot von vorne anfangen? Das klingt alles so seltsam. Und was bringt es doch? Er war doch die ganze Nacht draußen. Warum soll jetzt in diesem Moment, wenn er jetzt wieder rausfährt, in dieser Minute, warum sollen da plötzlich Tonnen an Fischen sein? Unlogisch. Ihr Lieben, und das ist ein Punkt, den wir uns wirklich, wirklich, wirklich tief und fest merken sollten. Es geht, wenn Gott etwas sagt, geht es überhaupt nicht darum, ob und wie logisch das klingt. Das spielt keine Rolle. Weil Gott es gesagt hat, tue ich es. Das ist der einzige, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht, weil es vielleicht logisch klingt oder eben auch nicht logisch klingt, dann tue ich es halt nicht. Und das ist der Grund, warum wir oft ausgebremst werden, weil wir uns selbst oft ausbremsen. Wir gehen nicht weiter, weil das klingt komisch, das macht keinen Sinn. Das braucht keinen Sinn machen, denn die Welt, die Ebene, die Dimension des Glaubens ist eine andere, wie die Welt, die wir kennen. Der Glaube offenbart sich dadurch, dass wir mit Gott wandeln und das tun, was er sagt. So offenbart sich der Glaube und dann werden wir die Wunder Gottes in unserem Leben tagtäglich aufs Neue erleben. Gott lässt dich nicht im Dunkeln stehen. Aber diesen Schritt müssen wir gehen. Und die ganze Welt wird sehen, da ist etwas, das ist unglaublich und das wollen wir auch. Das will ich auch kennenlernen. Aber wie sollen wir, wenn wir nicht im Glauben wandeln, der Welt zeigen, dass es einen Gott gibt, der lebt, der nicht nur hier in der Bibel mit ein paar Worten geschrieben drin steht, sondern der tatsächlich lebendig ist. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir beginnen, im Glauben zu wandeln. Und der Petrus, er hört, was Jesus sagt. Und auch Petrus ist nur ein Mensch gewesen, wie du und ich. Denn das Erste, was er sagt, Herr, ich habe die ganze Nacht gefischt. Vielleicht hat er ihm noch gesagt, ich bin müde, ich sehe schon doppelt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Und die Witwe von Zarpat ganz genauso. Sie hat nur noch ein bisschen Brot, aber auf das Wort Gottes hin, das ihr durch Elia gesagt wird, handelt sie. Petrus handelt auf das Wort Gottes hin. Und was empfängt er? Ein Segen. Unvorstellbar. Wir haben nicht viel Zeit, ihr Lieben. So ein Glaube fällt dir nicht über Nacht in den Schoß. Mir auch nicht. Glauben, sagt Ellen White, muss man üben. Ist wirklich wie ein Marathonläufer. Wenn ein Marathonläufer anfängt zu üben, richtig zu üben, wird er am Marathon vielleicht siegen oder wird sehr gut durchkommen, die besten Chancen haben. Aber was ist, wenn der nur einen am Abend davor anfängt und vorher noch nie geübt hat? Gute Nacht, das war's. Und manchmal denken wir wirklich, wir können das im Geistlichen auch machen. Ja, wenn alles kommt, wenn das Sonntagsgesetz kommt, wenn das kommt, wenn dies und das, dann, was dann? Dann stehst du da und wirst erstarren, du wirst in Schockstarre sein, weil du nicht mehr weißt, was um dich geschieht und es ist vorbei. Deswegen sagt Gott jetzt, solange noch die Zeit ist. Wisst ihr, was am Glauben so interessant ist? Das ist, also mich fasziniert das bis ins letzte Glied hinein. Da ist dieser Hauptmann von Kapernaum. Und er spricht mit Jesus und sagt, Herr, mein Sohn liegt krank und sagt ihm alle, mein Knecht liegt krank und sagt ihm alles, zu Hause. Und dann ist Jesus hört das und ist bereit zu helfen und ja, will mit ihm mitgehen und er sagt, nein, du brauchst gar nicht kommen. Du sprich nur ein Wort und so wird er gesund. Was sagt Jesus zu ihm? So ein Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Sogar Jesus kommen die Tränen, als er sieht, was für ein Glaube. Und das ist es, ihr Lieben, wo wir hin müssen. Und was ist das Schöne an diesem Glauben? Jesus sagt am Ende, er nimmt einen Satz, das ist für mich der Kernsatz in diesem ganzen Kapitel. Er sagt nämlich, dir geschehe, wie du geglaubt hast. So wie wir glauben, so geschieht es uns. Glauben wir, dass Gott das tun wird, dann wird er es tun. Glaube ich es nicht, ist es nur ein Lippenbekenntnis, bin ich nur ein Theoretiker, dann werde ich scheitern. Das ist eigentlich so einfach und so schön und trotzdem machen wir es uns selbst so schwer und kompliziert. Jesus sagt, so wie du geglaubt hast, so bekommst du es. Das ist wie ein Boomerang, den wirfst du, wie so schön du ihn wirfst, so kommt er auch wieder zurück in deine Hand. Genau das ist der Glaube. Aber manche, die meisten, haben Boomerang werfen nicht gelernt. Sie werfen irgendwie und dann gucken sie und wissen nicht mehr, wo der Stock ist. Wir müssen lernen zu werfen. Und wir lernen dadurch, dass wir täglich üben. Täglich üben, wie es Ellen White sagt. Glaube hat noch einen Aspekt, ihr Lieben, wo man vielleicht jetzt am Anfang gar nicht so daran denken würde oder mit diesem Punkt in Verbindung bringen würde. Und doch ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Gott beschreibt die Menschen, die ins Reich Gottes kommen und die, die nicht kommen werden. Und er macht eine interessante Beschreibung darüber, über die, die nicht kommen werden. Ich möchte mit euch mal ganz kurz Offenbarung 21 anschauen. Offenbarung 21 und dort Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also hier zählt jetzt Gott die Menschen auf oder diese Charaktere, die nicht ins Reich Gottes kommen werden, die keinen Zugang dahin haben. Was fällt euch auf? Womit fängt Gott an? Feiglinge. Was hat jetzt das mit Glauben zu tun? Ich meine, dass er hier schreibt, die Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten, die Mörder, die Zauberer, die Götzendiener, das ist alles verständlich. Aber die Feiglinge, wie meint Gott es? Ihr Lieben, ich glaube, dass wir uns darüber gar nicht bewusst sind. Glaube, ich habe mal gehört, wie einer zu mir sagte, zum Thema Glauben. Glaube ist was für alte Leute, die in Rente sind, die können dann in die Kirche gehen, die haben Zeit, aber ich, für sowas habe ich keine Zeit. Ich habe im Leben Wichtigeres zu tun. Also Glauben ist was für alte Leute, die in Rente sind und die Zeit haben. Und dann, ja, bin ins Gespräch so ein bisschen eingestiegen und gesagt, Glaube ist nichts für alte Leute und Rentner. Glaube ist für Leute, die Mut haben, nichts für Feiglinge. Feiglinge, die glauben, dass ihnen die Welt hilft. Aber die, die Mut haben, die glauben, dass Gott hilft. Und das ist der Unterschied. Die Menschen dieser Welt, die meisten sind Feiglinge, weil sie nicht trauen, Gott die Hand zu geben. Mit Gott einen Bund zu machen. Es könnte ja sein, dass sie dadurch etwas verlieren. Es könnte ja sein, dass sie dadurch Nachteile haben. Es könnte. Also, wir wollen das alles nicht. Bleiben wir schön in der Welt. Ich habe meinen Job, ich habe mein Auto, mein Haus, passt alles. Ja, das ist feige. Aber für Feiglinge, sagt Gott, gibt es keinen Platz im Himmel. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz ein, zwei konkrete Beispiele zeigen. Und das ist auch ein roter Faden, den ihr seht in der Bibel, was das Thema Glauben anbetrifft. Warum erfordert Glaube Mut und ist nichts für Feiglinge? Schaut her. Eines Tages brennt ein Dornbusch. Und Mose ist dort. Und Gott spricht zu ihm. Gott spricht zu ihm und sagt ihm, was Sache ist, dass er ihn braucht, dass er mit ihm etwas tun möchte. Mose argumentiert ein bisschen, ihr kennt ja alles, ja, aber schlussendlich entschließt sich Mose, ja zu sagen und er geht. Und jetzt spulen wir ein Stück vor. Die damalige Welt, als Mose gerade gelebt hatte, wer war damals der mächtigste Mann? Welches Imperium war das mächtigste damals? Ägypten. Der Pharao war der mächtigste. So, jetzt sollst du als einzelner Mensch hineinspazieren vor den Pharao und nicht ihn um etwas bitten, sondern sagen, lass mein Volk ziehen. Ein Volk, das 430 Jahre schon dort arbeitet und für den Pharao das Beste, was ihm passieren kann. Der hat ein ganzes Volk Sklavenarbeiter. Ja klar ist Ägypten so pompös und so reich geworden und so gigantisch. Ja. Und jetzt kommt irgendein, keine Ahnung, ein Dreikäse hoch und sagt mir, ich soll das Volk ziehen lassen. Wisst ihr, was mit Mose hätte passieren können? Im gleichen Augenblick ein Kopf kürzer. Und das wäre auch passiert, wäre Mose aus eigenem Antrieb gegangen. Das nennt man Vermessenheit. Aber das hat er nicht getan. Mose ging aus einem einzigen Grund, weil Gott es ihm befohlen hat und Mose wusste, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott hinter dir steht, da kann die ganze Welt sich vor dir stellen, die größten Armeen, die größten Kämpfer, alle, sie werden vor dir fallen, der Reihe nach, wenn Gott dich gesandt hat und du im Glauben gehst. Erfordert das Mut oder nicht, vor dem Pharao zu stehen und ihm die Leviten zu lesen? Das erfordert Mut, aber ganz schön. Und er macht es nicht nur einmal, er macht es mehrmals und sagt, Pharao, spiel nicht mit Gott. Aber der Pharao, was hat er als Antwort? Wer ist Gott? Ich bin Gott. Das ist die Antwort. Und so ist diese Welt, ihr Lieben. Die Welt glaubt wirklich, sie hat alles in der Hand. Die Menschen glauben, sie haben alles im Griff. Sie sind souverän, sie stehen über den Dingen, sie sind autoritär und sie haben gar keine Ahnung, wie sie die größten Spielbälle Satans sind. Das ist ein Beispiel. Die Bibel hat noch 100 davon, was es bedeutet, Mut im Glauben zu beweisen. Und es geht nicht ohne Mut, denn ein Gideon bekommt den Befehl, gegen die Midianiter auszuziehen. Und als Gideon hört, die sind 125.000, schwer bewaffnet bis an die Zähne, da wird ihm ganz anders. Und schnell guckt er, wie viele sind wir, und rekrutiert Israel und zählt die Männer, die kämpfenden Männer, und kommt auf so 30.000 Leute und denkt sich, okay, 30.000, ist zwar immer noch nichts gegen 150, aber vielleicht haben wir eine Chance. Und dann kommt plötzlich Gott und sagt, Gideon, was soll ich mit denen? Schick die heim, die nicht wollen. Und zack, zwei Drittel sind weg. Nur noch ein Drittel bleibt. 10.000. Und ich weiß nicht, wie es Gideon in dem Moment erging. Wir wissen nur eins. Es war ihm nicht ganz wohl, weil Gideon hat Gott extra, nicht nur einmal, mehrmals um ein Zeichen gebeten. Herr, wenn es wirklich von dir ist, dann mach so und so, das mit dem Schaffell und mit der Wolle, wir wissen das ja, macht so und so und dann wieder und dann wieder. Gideon wollte die Gewissheit haben, dass es nicht ein Gedanke von ihm ist, sondern dass wirklich Gott ihm das direkt befohlen hat, weil das alles andere wäre reiner Selbstmord. Und als Gideon mit Gott so ein bisschen hadert in der Sache, sagt Gott, Gideon, 10.000 Leute, was soll ich mit denen? Geh hin und geht alle an den Bach oder an den See und fangt an, Wasser zu trinken, und dann sage ich dir, wer bleibt und wer nicht. Und es bleiben 300. Es bleiben 300, ihr Lieben. Jetzt geh mal mit 300 gegen eine Elite-Armee, die bewaffnet ist bis an die Zähne. Erfordert das Mut oder nicht? Oh ja, oh ja. Denn hier, auch hier, ist Gott es, der direkt hinter Gideon steht und der Gideon führt. Nicht Gideon, weil er vielleicht guter Krieger wäre oder sonst was. Gott selbst. Und weil Gott das tut, wurde die Schlacht gewonnen. Hätte aber Gott es nicht getan und Gideon hätte gedacht, stellt euch vor, nach dieser Schlacht, wo die dann Gott für Gideon gewonnen hat, hätte Gideon gesagt, boah, das ist interessant. Wir haben die Midianiter mit 300 Leuten, dann gehe ich jetzt mit diesen 300 auch gegen die Amoriter und gegen die Amalekiter. Mit Gott spielt man nicht. Wenn Gott sagt, tu es ja, aber wenn Gott dir keinen Befehl gibt, es zu tun, dann solltest du dich nicht auf gefährlichen Boden begeben. Immer mit Gott wandeln. Wenn Gott es sagt, wirst du gelingen haben. Wenn Gott es nicht sagt, lass es. Aber das Entscheidende dabei ist, ihr Lieben, zu verstehen, wenn Gott etwas sagt und dir einen Auftrag gibt, dann steht er hinter dir. Und du brauchst überhaupt nicht darüber nachdenken, was es für Folgen hat, denn Gott wird die Folgen in seine Hand nehmen. Wenn Gott es sagt, tu es. Die Folgen sind nicht dein Problem. Schaut mal, was Ellen White im Buch Macht und Ohnmacht, Seite 90 zur Witwe von Zarpat sagt. Jetzt vertraute sie auf den Gott Israels, ungeachtet aller Folgen. Die Folgen spielen keine Rolle mehr. Wir haben vorher gesagt, das, was wir als Menschen, als normales, logisches, vernünftiges Denken haben, ja, das widerspricht dem Glauben total. Komplett. Weil logisch ist es ja nicht, dass du, wenn du dein letztes Brot gibst, nachher mehr hast. Es ist auch nicht logisch, wenn du nichts gefangen hast, keinen Fisch, jetzt nochmal kurz rausgehst und mit dem Zauberstab und dann plötzlich ist das Netz voll. Das ist alles komisches Zeug, aber wenn Gott es sagt, hat es Hand und Fuß. Und wir brauchen nicht darüber nachdenken, ob das Sinn macht, ob das logisch ist, ob das unserem Verstand entspricht, sondern einfach nur, wie Petrus so schön sagte, Herr, aber auf dein Wort hin. Das ist Glaube. Und das werden wir in dieser Endzeit brauchen, ihr Lieben. Auf dein Wort hin, Herr. Du hast verheißen, dass du deine Kinder hindurchführen wirst. Du hast verheißen, dass uns Brot und Wasser gewiss ist. Du hast verheißen, dass du mit denen bist, die sich zu dir bekennen. Denn du wirst sie bekennen, auch im Himmel, vor allen Engeln. Du hast verheißen, dass du mit uns bist. Und ich glaube diesem Wort, deswegen gehe ich diesen Weg. Das ist der Unterschied. Sind wir in der Lage dazu? Oder kann es sein, dass wir, wenn es eng wird, wenn der Weg mal etwas schmaler wird, dass wir ins Wanken kommen und dass wir tatsächlich überlegen, ernsthaft überlegen, soll ich jetzt hier noch weitergehen oder soll ich Kehrtwende machen? Es ist, das ganze Leben ist eine Prüfung. Erst kürzlich habe ich ein Zitat von Ellen White gelesen, wo sie schreibt, dass wir genau dazu leben, dass wir immer wieder geprüft werden, damit wir wachsen können. Jede Prüfung in der Schule bringt dich einen Schritt vorwärts, bis du am Ende das Abitur geschafft hast. Jede Prüfung einen Schritt weiter. Genauso im Glauben auch. Und wenn wir uns vor den Prüfungen fürchten und wegrennen, ja, wie sollen wir dann, wenn das Abitur kommt, wie sollen wir das schaffen? Nichts wird geschehen. Wir werden kläglich versagen. Darum, das Wort Gottes ist kein Spaß. Es ist der tiefste Ernst, ganz besonders jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Ich weiß nicht, wann Gott die Tür der Gnade schließt. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann können wir es schon fühlen, wie nahe es ist. Glaube erfordert viel Mut. Und die Bibel zeigt uns das in vielen, vielen anderen Dingen auch noch. Vielleicht habt ihr die Geschichte mal gehört von diesem jungen Soldaten in Amerika, dem das passiert ist. Er war ein Christ und er war in einer Soldateneinheit. Ja, und ein Christ, der Gott wirklich liebte, weil er hatte das Wort Gottes dabei, er las viel, er studierte die Bibel, er betete und die anderen Kameraden haben sich lustig gemacht über ihn. Und eines Tages sagte der Kommandant, der Offizier dieser Einheit, zu den anderen Soldaten, wisst ihr was, den legen wir mal so richtig rein. Ne? Und gesagt, getan, sie hacken einen Plan aus, bereiten alles vor und als der Tag kommt und der junge Soldat auch zum Appellplatz kommt, geht der Offizier zu ihm hin und sagt, Soldat, du glaubst doch an Gott. Ja, du glaubst doch, dass Gott dir helfen kann in allen Dingen, dass du alles tun kannst mit deinem Gott. Ja, glaube ich, das ist mein Gott, der tut das auch. Und dann stellt er ihm eine Frage und sagt, Soldat, du hast doch keinen Führerschein, nicht wahr? Nein, ich habe keinen. Kannst du Auto fahren? Nein, ich kann nicht. Ich bin auch nie Auto gefahren. Ah, gut. Also wenn du einen Gott hast, der doch alles kann im Leben, hier ist der Autoschlüssel, da ist der Jeep, da steigst du ein, parkst das Auto schön aus, fährst eine Runde um die Kaserne und parkst es dort wieder schön ein. Und jetzt, ihr Lieben, kommen wir an den Punkt. Mut. Mut. Was bedeutet Mut? An diesem Punkt musste der Soldat eine Entscheidung treffen. Wendet der Gott den Rücken zu und kneift, wie wir so schön sagen, okay, nee, ich weiß nicht, wenn dann hilft mir Gott nicht und dann stehe ich da und dann lachen sie alle. Oder weil du deinen Gott kennst und mit deinem Gott schon über Mauern gesprungen bist, weil du Erfahrungen mit Gott hast und genau weißt, wer dein Gott ist, und das wusste er, hat er gesagt, ja, wenn Gott will, lässt er dieses Auto auch fliegen, sagt er zu ihm. Und er geht, setzt sich rein, startet, fährt eine Runde, parkt wieder mit Bravour dort ein, kommt zurück und will dem Offizier den Schlüssel geben. Und der Offizier steht mit Tränen in den Augen vor ihm und die ganze Einheit auch, viele hatten Tränen in den Augen und sie fragen sich, er fragt sich, was ist los mit euch? Verstehe ich nicht. So, Gott kann doch noch viel Größeres tun, das ist eine Kleinigkeit, was er hier getan hat für mich. Er kann doch noch viel mehr tun. Nein, sagt der Offizier, nein, du verstehst nicht, Soldat. In diesem Auto war kein Motor drin. Ihr Lieben, genau das tut Gott für die, die ihn lieben. Da braucht das Auto keinen Motor. Wir brauchen überhaupt nichts im Leben. Wir brauchen nur, wie heißt es so schön, wenn ich Jesus habe, habe ich alles. Das folgt automatisch durch meinen Glauben und durch meinen Wandel mit Gott, folgt alles, was ich zum Leben brauche. Ich muss mich nicht auf irdische Dinge verlassen. Ich muss mich nicht auf irgendwelche Qualifikationen, auf Reichtum, auf Einfluss, auf Macht, auf Dinge in dieser auf dieser Erde verlassen. Ich brauche nur Gott und das, was daraus resultiert, die Segnungen, die reichen für mein Leben. Und sie sind sogar, nicht nur, dass sie reichen, sie sind sogar anziehend für den Rest der Welt. Weil die Welt sich fragen wird, wie machst du das? Wie schaffst du das? Und dann können wir ganz einfach sagen, ich zeig's dir. Das ist Evangelium, durch den Glauben zu leben und der Welt zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der lebt. Ihr kennt, oder nein, was anderes vorher. In 1. Johannes 5, Vers 4 sagt uns die Schrift, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Wie ist das zu verstehen? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist ganz einfach. Die meisten Menschen oder jeder Mensch ist überwunden von der Welt, weil er sich abhängig gemacht hat von der Welt. Und wenn wir abhängig sind von der Welt, ihr wisst, ihr Lieben, was in Offenbarung 13 steht, und ihr wisst, dass diese Zeiten uns bevorstehen, und ihr wisst, dass sie sehr nahe bevorstehen, was werden diejenigen, die treu dem Herrn nachfolgen, plötzlich erleben? Dass sie nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen können. Vielleicht denken wir, naja, irgendwie wird es schon gehen. Es wird nicht gehen. Wenn die Bibel sagt, dass wir nicht mehr kaufen und verkaufen können, dann wird ein System herrschen in dem Moment, das dich komplett zu einem gläsernen Menschen gemacht hat und du kommst nicht. Egal was, wie du es probierst, du wirst nicht kaufen, nicht verkaufen können. Ja? Mit einem Knopfdruck ist deine Identität ausgelöscht. Es ist ja alles bereits in Vorbereitung, dieser sogenannte digitale Ausweis all in one. Alles zusammen. Dein Führerschein, deine Bankkarte, der Ausweis, deine Krankenkassenkarte, alles auf einem Chip. So, und jetzt gehst du mit der Karte, weil du irgend zum Doktor oder zum Aldi oder was immer, und dann drückt einer den Knopf, den roten Knopf, und deine Karte ist gesperrt. Du bekommst nirgends mehr etwas. Null, das war's. Dann mach mal. Nur mal so als Idee. Glaub mir, Satan ist viel schlauer. Wahrscheinlich, da kommt kein Mensch drauf, was er sich alles einfallen lässt. Aber er wird es tun, weil die Bibel es sagt. Wir werden abgeschnitten sein von der Welt. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn du überwunden bist durch die Welt, das heißt, du bist in Abhängigkeit der Welt geraten, dann hast du ein Riesenproblem. Weil dann wirst du dich den Autoritäten dieser Welt völlig unterstellen, damit du essen kannst, schlafen kannst, was auch immer, was wichtig und überlebenswichtig ist. So, und der Prophet Johannes sagt aber hier, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Das heißt, nicht wir sind überwunden von der Welt, vom Fürsten dieser Welt, sondern wir haben sie überwunden durch die Gnade Gottes und unseren Glauben. Wir sind ja erlöst aus Gnade durch den Glauben, sagt Paulus. Und durch diesen Glauben haben wir die Welt überwunden. Es ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wir sind nicht mehr abhängig von der Welt. Ich kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Ja, von wem hängt denn mein Leben ab? Wisst ihr, ich bin einmal in einer Situation gewesen, wo... Also eigentlich ist es schon zweimal gewesen, wo ich meinen Job aufgrund vom Sabbat verloren habe. Und ich erinnere mich noch beim ersten Mal, das sind so, wann war das? Ja, so gute 10 Jahre, bisschen mehr ist es ja. Da kam der große Chef und hatte mit mir das Gespräch gesucht und hatte gesagt, ja so und so, jetzt wir müssen auch am Samstag ab und zu mal öffnen, ja kannst du wenigstens einmal im Monat? Und nee, kann ich nicht, ja. Und ich hatte ihm dann das alles auch gesagt, warum nicht? Ja, und dann wurde es interessant. Dann sagt er, aber du hast doch Familie und Kinder. Ist das nicht verantwortungslos, wenn du wegen vielleicht 4, 5, 6 Samstagen im Jahr jetzt alles schmeißt und so einen guten Job mit so einem guten Gehalt? Und wirklich, ist das nicht verantwortungslos? Ich fand es einen guten Einstieg, ja, für einen Smalltalk. Wir haben dann ein paar Minuten miteinander gesprochen. Da habe ich ihm gesagt, schau, der Unterschied zwischen dir und mir ist der, du verlässt dich auf das, was jeden Monat auf dein Konto kommt. Du verlässt dich auf die Menschen um dich herum. Du verlässt dich auf diesen, auf jenes, ein paar irdische Dinge. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich weiß, dass mein Leben nicht davon abhängt, was im Monat aufs Konto kommt oder was der sagt oder was der meint oder wo ich angestellt bin. Mein Leben hängt von meinem Schöpfer ab, von Gott. Und er hat mir verheißen, dass wenn ich so lebe, wie es ihm gefällt, wenn ich mit ihm wandle, dann wird er für mich sorgen. Und diese Verheißung ist mir mehr wert als jedes Gehalt und alles, was mir diese Welt bieten kann. Ich möchte diese Verheißung auch erleben und ich werde sie auch erleben, habe ich zu ihm gesagt. Und er hat mit solchen Augen geschaut, die Welt nicht mehr verstanden. Er sagt, meinst du das ernst? Nein, bitter ernst. Und das war dann, das Arbeitsverhältnis war auch beendet dann. Und ihr Lieben, ich kann nur sagen, im Nachhinein, ja, wie Gott mich geführt hat, wenn wir treu sind und den Weg mit Gott gehen. Also der Job, den ich heute habe, ist um ein Vielfaches besser wie der von damals. Gott hatte schon alles vorbereitet. Gott vergisst dich nicht. Und Gott sagt, wird dir auch nichts verheißen und nachher nicht erfüllen, damit du enttäuscht dastehst und nicht mehr weißt, was ist los. Gott wird für dich sorgen. Aber was wir nicht tun dürfen, ihr Lieben, daran zweifeln. Zweifel ist das Gift, das tötet. Das Gift, das den Glauben tötet. Ein Tropfen und der Glaube wird schwächer. Der zweite Tropfen, der Glaube wird noch schwächer. Beim dritten, vierten oder fünften Tropfen ist es vorbei. Niemals dieses Gift in deinem Körper zulassen. Denn Satan will es in unseren Geist, in unseren Verstand hineinpumpen, dass wir alles glauben, nur nicht mehr das, was in der Schrift steht. Das tun die Menschen heute auch. Sie glauben alles, nur nicht mehr das, was in der Schrift steht. Wir werden, und wisst ihr, was mich so sehr freut, wir werden eine große Erweckung erleben. Die Bibel hat es vorhergesagt. Ellen White hat darüber gesprochen. Gott hat es ihr gezeigt. Wir werden eine große Erweckung erleben. Wie herrlich wird es sein, wenn sich dann der Geist Gottes, die Macht Gottes in seinem Volk so manifestiert am Ende der Zeit und wir dadurch auch durch den Spätregen auch ausgerüstet werden, um den letzten Ruf an diese Welt zu richten, damit die Welt erkennt. Und wie viele Menschen werden dann in dieser Welt sagen, hätte ich das gewusst schon früher, wie viel habe ich in meinem Leben verpasst. Ich bin in dieser Welt den ganzen Dingen hinterhergerannt und ihnen nachgejagt, damit ich das habe, was diese Welt für gut empfindet. Alles aufbauen, so viel wie möglich nur, Reichtum anschaffen und dass es mir gut geht. Und ich habe das ganze Leben verpasst. Viele werden es dann merken und viele werden herzukommen, sagt die Schrift. Sie werden sich dem Volk Gottes hinzubegeben. Aber ihr Lieben, ich freue mich darauf, auf diese Zeit, die vor uns steht, auf diese gewaltige Erweckung, auf diesen Spätregen. Ich bin richtig gespannt, wie das sein wird, weil ich weiß, es ist wahr und es ist nichts, was in, was weiß ich mal, in 2000 Jahren kommt. Nein, wir stehen kurz vor diesen Ereignissen. Und ich freue mich darüber. Was für einen Glauben werden wir brauchen. In der Nähe von Temeswar, von Timișoara, da war eine baptistische Glaubensschwester und sie geht zu ihrem Pastor und sagt, Pastor, ich muss mit dir reden. Und der Pastor sagt, Schwester, was ist los? Sie sagt, Pastor, weißt du, ich vermisse meinen Vater. Und der Pastor schaut sie an und sagt, aber Schwester, du bist erwachsen, du hast selbst Kinder und eine Familie, einen Mann und dein Vater war ja auch schon alt. Bist du da irgendwie nicht über den Tod hinweggekommen? Warum vermisst du deinen Vater? Was ist da passiert? Oder dann sagt die Schwester, nein, Pastor, das nicht, das nicht. Das, über den Tod bin ich hinweggekommen, alles gut, aber es gibt einen anderen Grund. Und der Pastor sagt, ich bin ganz Ohr, ich bin gespannt. Sagt die Schwester, schau, Pastor. Wir waren eine Familie mit vielen Kindern, wir waren 8 Kinder. Mein Vater arbeitete schwer und meine Mutter blieb halt so aus, die musste auf uns Kinder aufpassen. Und was sie konnte im Garten machen, machte sie. Aber es war auch so, dass es ganze Tage gab, ganze Tage, wo kein Essen auf dem Tisch stand. Wir hatten nichts. Es waren auch sehr, sehr schwere Zeiten. Und mein Vater, sagt sie, der kam immer, egal wie groß die Not, wie schwer das Problem war, er kam und schaute uns an mit einem Lächeln auf den Lippen und sagt euch, sorgt euch nicht, glaubt nur. Egal was war, Gott hat uns immer geholfen. Sie sagt, eines Tages kam ich aus der Schule nach Hause und will gerade ins Haus reinlaufen und ich sehe, wie meine Mutter im Garten arbeitet und in dem Moment, wo ich gerade reinlaufen will, sehe ich, wie sie umfällt und ich bin hingerannt, wollte ihr aufhelfen, aber sie hat sich nicht mehr bewegt. Nichts mehr, nicht mehr gerührt. Und ich lief rein zu meinen Geschwistern und die kamen raus und wir haben versucht, der Mutter zu helfen, aber nichts, die hat nicht mehr gerührt. Wasser ins Gesicht, an ihr geschüttelt, gerüttelt, nichts. Wir waren verzweifelt, wir dachten, sie ist tot. Und wir riefen einen Krankenwagen, einen Notarzt und irgendwann mal später kam der und die Mutter lag immer noch da, regungslos und der Vater kam auch, weil er auch informiert wurde. Und wir standen alle da und wir weinten, wir Kinder. Und der Vater kam, nahm uns in den Arm und sagte, sorgt euch nicht, glaubt nur, Gott wird Sorge tragen. Und wir gingen hinein ins Haus und knieten nieder und beteten. Wir kamen ein paar Minuten später raus und unsere Mutter stand da, als wäre nie was gewesen, quietschlebendig. Und sie machte am gleichen Tag noch Pfannkuchen für uns und wir gingen ins Haus und aßen schön zusammen und freuten uns. Und solche Sachen, sagt sie, Pastor, so haben wir oft erlebt. Eines Abends klingelt das Telefon, sagt sie. Und mein Vater geht ans Telefon. Und wir hörten schon, das ist nichts Gutes. Und als der Vater aufgelegt hatte, sagt er, ja, der Professor von der Klinik, der Chefarzt, hat angerufen, dass unser Bruder einen schweren Unfall hatte. Und wenn wir ihn lebend sehen wollen, müssen wir jetzt sofort gehen. Und wir fingen alle an zu weinen. Die Mutter, die Kinder, alle. Aber der Vater schaute uns mit einem Lächeln im Gesicht und sagte, fürchtet euch nicht, glaubt nur, Gott wird sorgen. Und wir beteten und dann besuchten wir meinen Bruder im Krankenhaus. Und Pastor, ich sagte etwas, nach ungefähr einer Woche war mein Bruder wieder zu Hause und man hat nicht mal mehr einen blauen Fleck an ihm gesehen. So hat Gott immer und immer und immer wieder gesorgt für uns. Und mein Vater war derjenige, der uns dazu geführt hat, weil er uns immer wieder mit dieser Kraft, mit dieser Freude sagte, glaubt nur, sorgt euch nicht. Und heute, Pastor, heute ist mein Vater schon jahrelang tot. Und ich habe auch Probleme zu Hause in der Familie. Wir kämpfen auch, manchmal sind die Nöte groß. Und wie oft gehe ich zu meinem Mann und sage, glaube nur, Gott wird sorgen, mach dir keine Sorgen. Aber mein Mann sieht es mir an, dass ich das nicht kann, dass ich das nur so sage, aber nicht wirklich glaube, weil ich mich so viel sorge, weil ich mich so viel um diese Probleme herumwälze, weil ich nachts nicht schlafen kann vor lauter Sorgen. Mein Mann sieht das genau, die Kinder merken das und ich wünschte mir so sehr, dass mein Vater noch da wäre, der uns das so schön lebendig sagen konnte und dass dann plötzlich das geschieht, was er auch geglaubt hat. Da müssen wir hin. Genau dahin, an dem Punkt. Egal wie groß und die Nöte, die vor uns stehen, werden groß sein. Aber ihr Lieben, auch wenn Goliath sich kaputt gelacht hat über David, die Welt wird sich kaputt lachen über das Volk Gottes. Es ist nur so, es gibt ein Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es ist nicht das, was ich mir wünsche, dass wir am Ende über die lachen. Nein, es gibt nichts zu lachen, denn es wird bitter ernst sein. Wenn die Gnadenzeit beendet ist, da wird niemand mehr etwas zu lachen haben. Aber ich kann euch nur eins sagen, wo die Welt noch spottet und lacht, es wird ihr schlagartig in einem Augenblick vergehen. Und sie werden dann mit Tränen denen nachschauen, die alles taten, damit sie auch dabei sein konnten, aber sie haben es in den Wind geworfen. Wisst ihr, diese Geschichte erinnert mich so an den Abraham. Diese Geschichte von dem Vater, der immer mit einem Lächeln auf den Lippen diesen Glauben bezeugte. Und eines Tages bekommt Abraham diesen schrecklichen Befehl von Gott, seinen geliebten Sohn zu nehmen. Und sie gehen auf den Berg Moria. Und eine harte Zeit steht ihm bevor, denn Abraham wusste nicht, was alles werden wird. Aber er tat es, weil Gott es sagte. Und dort angekommen, fängt Abraham an, das zu tun, was Gott ihm sagt. Er fängt an, den Altar aufzuschichten, bereitet alles vor, nimmt das Holz vom Isaak, legt es schön auf den Altar, alles für die Opferung, für die Zeremonie vorbereitet. Und just in dem Moment wird ihm eine Frage gestellt. Welche Frage? Vater, wo ist das Opferlamm? Und Abraham steht da mit einem Lächeln auf den Lippen und sagt, mein Junge, sorge dich nicht, Gott wird Sorge tragen. Das ist es, was wir in dieser Zeit brauchen. Es gibt genug Sorgen und die Menschen werden erschlagen und erdrückt vor Sorgen. Und wie viele Menschen heute einsam und allein verlassen in ihren größten psychischen Depressionen und sonstigen Krankheiten rumschmoren, weil sie einfach am Ende ihrer Kräfte sind, nicht mehr wissen, was sie tun sollen und ihnen auch kein Mensch mehr helfen kann. Was für ein Segen ist das, wenn dich alle Sorgen dieser Welt, die normalerweise einen Menschen nicht nur niederdrücken, sondern auch brechen, nicht mehr interessieren. Ich sorge mich nicht, denn mein Gott wird Sorge tragen. Die Menschen würden ihr ganzes Vermögen dafür ausgeben, wenn sie wüssten, was für eine Kraft das ist, durch den Glauben zu leben und mit der Gewissheit, dass Gott keine Fehler macht, dass er mein Leben, wenn ich es ihm anvertraut habe, unter seiner Kontrolle hat. Was kann es Schöneres geben? Was? Nichts. Es kann nichts Schöneres. Das zu tun, wonach sich Jesus so sehnt und dann, dass das auch noch zu unserer größten Sehnsucht wird, nämlich mit ihm zu wandeln und uns ihm ganz hinzugeben. Dann werden wir, wie es die Schrift sagt, über die Höhen dieser Erde wandeln. Über die wahren Höhen, nicht die Höhen, wo die Welt als Höhe deklariert hat, wenn du mächtig bist oder Geld hast oder sonst was. Wir werden über die Höhen dieser Erde laufen mit dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und wir werden mit ihm einst in Ewigkeit sein. Die Zeit ist nahe, die Tür schließt sich langsam. Lasst uns ernst machen, ihr Lieben, und lasst uns Gott nicht nur bitten, sondern lasst uns Gott anflehen, dass wir den Glauben, den wir brauchen jetzt in der Endzeit, dass wir den auch bekommen. Denn anders wird's nicht funktionieren. Möge der Herr uns allen gnädig sein. Amen. Ja, treuer Vater, können wir ermessen, was eigentlich du für uns getan hast? Schätzen wir das auch? Oft habe ich den Eindruck, dass wir diesen Spagat versuchen, ein bisschen in der Welt und ein bisschen mit dir zu leben. Und immer wieder sagst du uns durch dein Wort, dass das nicht möglich ist, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Wir können nicht auf beiden Seiten hinken. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und jetzt, Herr, wenn nicht jetzt, wann dann, ist der Tag gekommen, an dem wir die Entscheidung treffen müssen. Ich will dich bitten, dass du durch deinen Geist machtvoll an unseren Herzen arbeitest. Es ist höchste Zeit, dass wir die finale Entscheidung treffen, denn wir sehen, wie die Dinge in dieser Welt überhand nehmen mit einer Geschwindigkeit, so wie sie uns auch durch Ellen White gesagt wurde. Die Ereignisse werden eine Geschwindigkeit haben, dass wir das gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und genauso sehen wir, was in den letzten 1, 2, 3 Jahren passiert ist. Und wir wissen, Herr, die Zeit ist nahe. Hilf, Herr, dass wir trotz all dem Wissen, was uns erwartet, und auch wenn du gesagt hast, es wird eine Zeit sein, wie sie noch nie gewesen ist und nie wieder kommen wird, dass uns das in keinster Weise abschreckt, denn du hast uns das nicht gesagt, damit wir erschrecken, sondern damit wir uns an dich festklammern. Und wenn wir festgeklammert sind an dir, und du, Herr, du bist diesen Weg vor uns schon gegangen, so werden wir mit dir diesen Weg auch gehen und du wirst uns zum Ziel ins himmlische Jerusalem führen. Das ist es, Herr, wofür wir leben. Das ist es, wofür wir kämpfen. Und das ist es, wofür es sich lohnt, alles im Leben hinter sich zu lassen und wenn es nötig ist, sogar das Leben selbst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie man diesen Weg geht. Und so bitten wir dich, Herr, reich uns die Hand aufs Neue und vergib uns, wo wir uns deiner Hand entrissen haben. Reich sie uns aufs Neue, nimm uns fest an der Hand und lass uns nicht mehr los, auch wenn wir manchmal stur sind, Herr. Hilf uns und sei uns gnädig. Wir verlassen uns auf deine Kraft und Gnade und danken dir für alles, Herr, was du schon getan hast und was du für uns noch tun möchtest, in deinem Namen. Amen.